Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Zwei Menschen im Gespräch, ungeschnitten und ungeskriptet. Das ist gerade in Zeiten von KI sicher ein Teil des Appeals von einem guten Podcast-Interview. Hier bei Wie geht's ist das schon seit 2020 unser Format, lange bevor KI in aller Munde war. Diesem Format bleiben wir auch treu, machen aber in den kommenden Monaten etwas neu. Zum ersten Mal gibt es einen kleinen dramaturgischen Schwerpunkt für mindestens 3 Folgen und der lautet, genau, KI. In unserer ersten Schwerpunktfolge habe ich Matthias Hornschuh zu Gast. Matthias ist Komponist und Publizist und unter anderem Sprecher der Initiative Urheberrecht, des Dachverbands der Verbände und Gewerkschaften der UrheberInnen und ausübenden KünstlerInnen und Vorsitzender des Berufsverbands Media Music e.V. Dazu Mitglied im Vorstand des Kulturrat NRW, Präsidium Landesmusikrat NRW, des Aufsichtsrats der GEMA. Kurzum, er ist Künstler und zugleich einer der bestinformierten Experten zum Thema Urheberrecht, KI und Regulierung bzw. oft auch fehlender Regulierung. Im vergangenen Herbst hat er sein Essay in Buchform »Wir geben uns auf« veröffentlicht, in dem er pointiert seine Sorgen als Künstler, Urheber und Bürger angesichts von unregulierter KI formuliert. Ein sehr lesenswertes Buch. Wer mehr zu Matthias erfahren möchte, der findet wie immer eine kurze Vita und weiterführende Links in den Shownotes unter www.wiegehts-kultur.de. Doch nun erst einmal auf in das Gespräch. Ich bin per Zoom verbunden mit Matthias Hornschuh und ich freue mich sehr darauf, dich im Podcast zu Gast zu haben. Wir haben schon ganz, ganz lange darauf hingearbeitet und ein paar Mal lag es an mir, häufiger glaube ich als an dir, dass es gedauert hat, bis es soweit ist. Jetzt passt es aber perfekt, denn in diesem Jahr möchte ich gerne einen kleinen KI-Schwerpunkt im Podcast haben und es ist, glaube ich, ganz wunderbar mit dir, sowohl als Künstler, als Komponist, als auch als jemand, der wirklich einer der Experten im deutschen Raum für Urheberrecht auch eben aus der Perspektive von künstlerischer Praxis ist, mit dieser kleinen Serie hier im Podcast zu starten. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Matthias. Und du kennst vielleicht die Startfrage schon als Hörer des Podcasts. Sie wird dich deswegen nicht überraschen. Wie geht's?
Also erstmal freue ich mich, hier zu sein. Deswegen geht's mir gerade ganz gut. Und jetzt komme ich auch gerade so ein bisschen zur Ruhe. Ich erkläre das ein bisschen für die Zuhörenden. Ich bin in meinem großen Wohnarbeitsraum und hinter mir läuft eine kaputte Spülmaschine, die so in dem Sinne kaputt ist, dass man sie gerade nicht ausmachen kann, weil sie nämlich abpumpt. Und ich habe jetzt, bevor wir aufgezeichnet haben, mit ungefähr 1,5 Stunden mit dem linken Arm da drin gesteckt. Insofern ging's mir gerade 1,5 Stunden lang nicht so gut. Ich bin jetzt allerdings sowas von mental frisch. Lass uns loslegen.
Wunderbar. Dann, ich weiß nicht, ob ich eine gute Überleitung mit Spülmaschine hinbekomme. Abpumpen muss man ja vielleicht tatsächlich einige der Mythen, aber vielleicht auch einige der technischen Dinge, aber ist vielleicht kein ganz eleganter Übergang. Ich würde auch gerne einsteigen. Ich darf ja Werbung machen für Dinge, die Gäste getan haben. Du hast ein, ich finde, wirklich sehr spannendes, auch sehr lesenswertes Buch geschrieben, Wir geben uns auf, das im letzten Herbst erschienen ist. Das auf den ersten Blick, auch wenn man so Verlags-PR sich anguckt, ein Beitrag zur KI-Debatte ist, wenn man es dann anfängt zu lesen, das fand ich sehr, sehr spannend, erstmal einen Schlenker macht und auf den ersten Blick gar nicht so viel auf den ersten Kapiteln über KI spricht, sondern wirklich auch erstmal über die Frage von, was heißt es eigentlich, Musik zu machen, was heißt es zu komponieren. Und ich habe das beim Lesen so spannend gefunden, dass ich auch mit dir gerne so einsteigen würde, dass wir, bevor wir auf KI zu sprechen kommen, erstmal auf deinen Hauptberuf, der eben auch Arbeit ist, auch das ist ja eine der ganz wichtigen Thesen, das, was du gleich vielleicht viele Menschen, die einfach jetzt sagen, Komponist hören, erstmal ganz romantische Vorstellungen zu haben. Also Musik machen, Musik komponieren. Und in deinem Fall auch sehr stark ja wirklich Musik zusammen mit anderen KünstlerInnen, mit anderen künstlerischen, häufig erzählenden Visionen. Denn es geht bei dir viel um Filmmusik, es geht um Fernsehmusik, Hörspielmusik. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen erzählen, was ist eigentlich deine Arbeit? Was machst du als Komponist so?
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die von ziemlicher Dringlichkeit ist. Also die Frage wäre es schon lange gewesen. Ich habe auch als studierter Musikwissenschaftler sehr daran laboriert, dass dort die Arbeit, die sozusagen tatsächlich geleistet wird, oft gar nicht unbedingt mitgeschnitten wird, weil zu meiner Zeit, ich habe Ende der 90er studiert, der Notentext noch so verbindlich war. Und also ich glaube, ganz entscheidend für das, was ich mache, ist, dass ich Geschichten inhaliere und sie durch meine Poren ausschwitze in Form von Musik und dabei eine Art von Übersetzungsleistung, vielleicht sogar Transzendierungsleistung erbringe, weil ich nämlich von einer Sphäre in eine andere übersetzen muss. Und in diesem Buch habe ich eine Idee formuliert, die ich schon vor, ich glaube, 14 oder 15 Jahren zum ersten Mal formuliert habe, aber dieser Aufsatz ist nie veröffentlicht worden, nämlich die der dreifachen Empathie. Also ich muss als derjenige, der beauftragt ist, eine Musik herzustellen, das heißt erstmal sie zu komponieren, dann aber auch sie aufzunehmen, das heißt auch sie zu produzieren, muss ich erstmal verstehen, was mein Gegenüber braucht. Also ich muss mein Gegenüber verstehen. Und das, was mein Gegenüber sagt, ist oft gar nicht im Kern das, was derjenige meint. Das ist etwas, was man sehr schnell lernt, wenn man Filmmusik macht. Deswegen brauchen die uns ja auch. Wir sind diejenigen, die das musikalische Vokabular auch beherrschen. Und unser Gegenüber kann über Musik oft gar nicht mit musikalischen Begriffen reden und redet dann eben mit anderen Begriffen darüber. Und das muss man erstmal herausfinden, wie das geht. Also das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die der erzählten Welt und der ProtagonistInnen, die da drin auftauchen. Ich muss die ja auch verstehen. Und dann schließlich muss ich das alles übersetzen in eine Sprache, die geeignet ist, das, was zu sagen ist, denjenigen zu sagen, die zuhören und zusehen und erleben. Und das ist ein Publikum, das keiner von uns kennt. Das heißt, ich muss mit den Ohren eines unbekannten Publikums hören. Das ist diese dreifache Empathie. Und weil ich ja weiß, dass du gleich auf KI kommen möchtest, ist das einer der Punkte, die mich im Moment ziemlich unerschrocken sein lassen, was die Angst vor KI betrifft, weil ich ganz sicher bin, da sind wir noch ganz weit von weg, dass eine KI das könnte. Allerdings, und das muss man eben auch dazu sagen, ist natürlich die musikalische Welt, in der ich lebe und arbeite, eine, die nicht unbedingt immer durch Originalität sich auszeichnet, sondern ganz oft ganz anderen Regeln unterliegt. Das heißt, also wenn ich für so eine Schmonzette für die ARD oder für ZDF komponiert habe, was ich einige Male getan habe, dann war das eben immer so, dass ich meinen Kunstanspruch direkt an der Tür an den Nagel gehängt habe, mein Handwerk ausgepackt habe und dann das große Glück hatte, und ich kann das wirklich als Glück empfinden, dann ein paar Wochen lang hemmungslos schöne Musik machen zu dürfen. Das darf ich nämlich im Kino nicht, so gut wie nicht. Und das ist etwas, was ganz viele Leute kaum nachvollziehen können, dass je mehr es Kino wird, je mehr es Arthouse ist und je mehr es anspruchsvolle Dokumentation ist, desto heikler auch die Auseinandersetzung mit den musikalischen Mitteln ist, weil natürlich, und das ist völlig richtig so, die Frage im Raum steht, wie stark manipulieren wir eigentlich? Wie sehr bevormunden wir ein Publikum eigentlich? Werden wir eindeutig und nehmen möglicherweise den Rezipierenden damit die Möglichkeit, in eine eigene Haltung zu kommen. Und was dabei eben tatsächlich oft von außen nicht nachvollziehbar ist, das ist, dass Musik aber eben keineswegs, so wie es früher immer gesagt wurde, immer nur die emotionale Soße über etwas gießt, was schon fertig ist. Also in meinen Uniseminaren verbringe ich viel Zeit damit, den Mythos zu dekonstruieren, dass die wesentlichen Mitteilungen beim Film von den Bildern ausgehen. Das ist ein Zitat von Siegfried Krakauer. Ich meine, immerhin ein bedeutender Filmwissenschaftler, der das in den 60er Jahren noch schrieb. Und da war der Tonfilm schon 27 Jahre alt. Und vorher war er auch nicht stumm gewesen. Und es ist einfach so, dass mit einer sich wahnsinnig intensiv verdichtenden dramaturgischen Erzählhaltung, die es da draußen gibt. Also es wird wirklich immer komplexer, immer referenzieller, immer voraussetzungsvoller, dass damit die Aufgabe der Musik immer mehr auch dahin geht, Bögen herzustellen, Verknüpfungen herzustellen, Zusammenhänge zu schaffen und somit einfach auch klar mitzuerzählen und zu erklären. Und das wird eben oft missverstanden. Es geht ganz oft wirklich nicht in erster Linie darum, ob es schön genug ist.
Ich würde da sogar auch gerne noch ein bisschen bleiben wollen, weil ich das tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema finde, was vielleicht auch wirklich hilft, um nachher, es ist ja eh im Moment alles ein bisschen stochern im Nebel, wenn man darüber fragt, was wird KI künftig damit machen. Aber wenn man so auf die nächste kurzfristige Zeit guckt, da auch nochmal erstmal genauer zu verstehen, was eigentlich jetzt in deinem Fall wirklich der Job, die Arbeit ist.
Ja.
Ich kenne aus der Schulzeit, das ist natürlich lange, lange her, aber ich vermute, dass das heute noch ähnlich ist, eigentlich nur eine, aber die sehr eindringliche Erinnerung an die Frage von, was macht denn Musik im Film? Mhm. Und das ist so der Klassiker, man guckt sich mal eine Szene ohne Musik an, dann guckt man sie sich mit der Musik an, die dabei war und dann spielt man nochmal irgendwas ganz anderes und stellt fest, oh, das fühlt sich ja gleich ganz anders an. Oder ja. Auch nicht, vielleicht auch nicht nur fühlt sich anders an, sondern es erzählt was anderes. Und es dann kommentiert vielleicht auch anders oder verstärkt oder bricht.
Ja.
Und alleine schon mit dieser sehr banalen, eben wirklich wahrscheinlich irgendwie 11. Klasse Deutsch Grundkurs Übung, ist was, woran ich mich 30 Jahre später noch erinnern kann, weil es so eindrücklich ist. Und mir leuchtet sofort ein, dass das zwar einerseits, wie du sagst, wahrscheinlich vom Kunstanspruch her häufig ein viel stärker, sagen, in den Dienst treten von einer größeren Erzählung ist, als jetzt sozusagen die Selbstverwirklichung, die man vielleicht hat, wenn man ein eigenes, sagen, symphonisches Werk komponieren könnte oder auch wenn man einen eigenen Rocksong mit seiner Band komponieren würde. Und dass es aber zugleich eine Komplexität hat, weil es eben diese verschiedenen Ebenen, was will eigentlich der Autor, die Autorin sagen, was ist die Welt, in der erzählt wird, was ist der Kontext ARD, Digitalproduktion oder eben Arthouse-Kinoproduktion, dass es wahrscheinlich mit einfachem Prompting tatsächlich lange nicht einzuholen ist. Vielleicht tatsächlich anders, als wenn man sagen würde, mach mir einen Breakbeat-Loop, auf dem man irgendwie halbwegs gut rappen kann mit den BPMs.
Ja.
Das heißt also, sagen die Komplexität leuchtet mir ein. Wenn du jetzt deine eigene künstlerische Perspektive beschreibst, würdest du sagen, es ist dann in erster Linie trotzdem was Musikalisches, Künstlerisches, oder ist es eigentlich zum Beispiel eine Erzählkunst noch viel stärker? Also wo siehst du so deine eigene künstlerische Identität in dem Prozess?
Also ich kann für meinen Teil wirklich sagen, da habe ich viel drüber nachgedacht und da ich das unterrichte, rede ich halt auch viel drüber. Das heißt, ich muss auch immer wieder die Worte dafür finden. Ich habe für meinen Teil festgestellt, dass ich wirklich mein musikalisches Glück im Geschichtenerzählen gefunden habe und ich habe eine sehr, sehr intensive, lange musikalische Sozialisation hinter mir. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall eine klassische Ausbildung mit 13 Solo-Sopran an der Oper gesungen, also an der professionellen Oper, moderne Musik, dann mit 16 die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule mit Geige schulbegleitend gemacht als Jungstudent. Später für ungefähr 2 Jahre professioneller Heavy-Metal-Gitarrist gewesen. Dann mit großer Leidenschaft Musikwissenschaft studiert und zwar Schwerpunkt systematische. Also meine Perspektive ist eben die Musik als Handeln zu betrachten. Das heißt Musikpsychologie, Musiksoziologie sind so meine Perspektiven. Und zeitgleich mit dem Einstieg in dieses Studium, in dieses wissenschaftliche Studium, von dem ich nichts wusste, als ich es begann und was mich wirklich völlig überrollt hat in dem Moment, als ich begriff, was man für Fragen stellen kann. In dem gleichen Moment, und zwar wirklich in dem gleichen Monat, bin ich zum ersten Mal gefragt worden, ob ich Lust hätte, eine Musik zu machen für eine Theaterproduktion mit Einspielfilmen. Und ich hatte da vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe das nicht gesucht. Ich wusste nur, dass ich irgendwas suchte, was ich noch nicht gefunden habe. Also ich wollte eine bestimmte Art von Ausdruck in meiner Musik finden. Ich bin jemand, der extrem auf Emotionen achtet. Also ich will Emotionen zum Ausdruck bringen und ich habe ein ganz großes Problem damit, wie in den letzten Jahren über zum Beispiel Pathos gesprochen wird, als ob das was Albernes wäre. Dabei sind die meisten Menschen, die ich kenne, fürchterlich pathetisch. Also quasi schon pathologisch pathetisch. Und das ist völlig normal, wir haben große Gefühle und das Kino ist dafür da, sie auszudrücken. Und ich bin heilfroh, wenn ich gelegentlich als Komponist in eine Situation komme, dem Rechnung tragen zu dürfen oder dem Ausdruck verleihen zu dürfen. Also das heißt, ich hatte so einen Ausdruckswillen, aber ich habe die Form noch nicht gefunden gehabt. Und als ich dann dieses Theaterstück machte, ein monumentales Stück mit einem riesigen Publikum, mit einem ganz großen Wumms tatsächlich auch, was die Musik betrifft, aber auch mit einer Solo-Geigerin und so. Also das war ganz, ganz großartig und ich habe in dem Moment des Machens gewusst, hier bin ich zu Hause, davon will ich mehr. Das hat dann sehr lange gedauert. Also fast 10 Jahre hat es gedauert, bis ich dahin kam, das dann auch beruflich machen zu können. Und also die Frage, die du gestellt hast nach dem wissenschaftlichen Umgang, die ist deswegen für mich von großer Relevanz, weil ich genau darüber meine Magisterarbeit damals geschrieben habe, 2000 an der Uni Köln. Denn mir ist eben auch, und auch damals war das noch in der musikwissenschaftlichen Praxis durchaus gang und gäbe, diese Art von Versuchen immer wieder untergekommen. Und natürlich ist das, wenn man das erkenntnistheoretisch betrachtet, ganz grober Unfug. So zu tun, als könne man eine Filmsequenz erstens im Inhalt auf ihre Bilder begrenzen. Das ist natürlich totaler Unfug, weil in dem Moment, wo ich eine Filmsequenz erlebe, hat sie ja nicht nur Bilder, sondern sie hat ja eben auch Ton. Und der verschmilzt eben intermodal in der Wahrnehmung mit dem Rest. Das heißt, ich habe ein Ganzes, was ich wahrnehme. Und wenn ich dann Dinge austausche und danach nochmal wahrnehme, dann nehme ich nicht mehr ein Begriff, der dafür viel verwendet wurde, war jungfräulich war. Also ich bin ja nicht mehr unbeeinflusst, sondern es hat schon eine Prägung gegeben. Und deswegen ist es so, dass ich glaube, dass das für eine Schulklasse total okay ist, das auszuprobieren, aber letzten Endes den Blick auf das Eigentliche verstellt. Und der Musikpsychologe Hans-Ernst Behne hat 94 eine Aufsatzsammlung veröffentlicht, Gehört, Gedacht, Gesehen. Und der erste Aufsatz erzählt davon, wie er mit seinem 8-jährigen Sohn vorm Fernseher sitzt. Und da läuft ein Krimi. Und er denkt, das ist ein bisschen hart für den Kleinen, und fragt ihn, sollen wir ausmachen? Und er sagt, der Papa macht den Ton aus, das reicht. Und der Musikpsychologe denkt, oh Mann, genau, ja, und darüber hat er von da an geforscht, weil in dem Moment hat er verstanden, dass das Erzählte und die Wirkung, die Wirkmacht halbiert wird. Also mir geht's nicht ohne Prozentzahl, aber dass die Luft rausgelassen wird in dem Moment, wo der Ton weg ist. Und das ist natürlich nicht nur die Musik, es ist auch der Dialog und es ist natürlich auch die Tongestaltung. Die Tonspur insgesamt erzählt halt fundamental mit.
Ja. Ja, total. Also super spannend. Ich hätte jetzt auch große Lust, da noch eine ganze Zeit lang weiterzumachen, auch nochmal genauer zu gucken, wo kommst du eigentlich dazu? Vielleicht kannst du das ganz kurz sagen, wenn es da überhaupt so was Typisches gibt. Du hast ja schon gesagt, also von der Rezipientenperspektive ist die Vorstellung sowieso absurd zu sagen, es gibt etwas Fertiges vor dem Ton und dann kommt der Ton dazu. Aber die Frage wäre natürlich trotzdem interessant, wenn du das kurz schildern kannst, wo im Prozess kommst du typischerweise dazu? Ist das wirklich ganz früh in der Drehbuchphase? Ist es, wenn die ersten Bilder sind? Ist das immer wieder? Weil gerade in diesem, sagen wir so, essentiellen Bestandteil von der Erzählung zu sein, auch in deinem Verständnis, muss es ja eigentlich relativ früh. Oder wäre es gut, wenn es früh wäre?
Ja. Ich frage mal so. Ja, wenn das alle so verstehen würden, dann wäre das so. Das stimmt. Aber es ist nicht so. Ganz pragmatisch, und an der Stelle wird es wirklich ein bisschen trivial. Die Produktionsabläufe sind oft nicht so angelegt, dass darüber frühzeitig nachgedacht würde, sondern es wird eben Buch entwickelt, Cast gemacht, Drehvorbereitungen, dann wird gedreht. Blöderweise regnet es beim Dreh, das heißt, der Dreh dauert länger und es wird mehr Geld verbraucht, als man dachte. Dann ruft man anschließend den Komponisten an und sagt, du, wir haben hier ein ganz tolles Projekt, aber es hat geregnet, wir haben nicht mehr viel Geld. Aber es ist ganz toll und wir werden damit auf Festivals gehen, und dann kann der Komponist sich überlegen, ob er mitmacht oder nicht. Das schildere ich ja auch so ein bisschen in dem Buch. Eben dieses das Spiel mit der intrinsischen Motivation, das ist ja auch da, weil wir alle lieben das außerordentlich, was wir da tun. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das sollte man sich auch klar machen. Es gibt bestimmt Kolleginnen und Kollegen, die irgendeine Art von Musik machen, weil sie wissen, wie man damit Geld verdient. Na klar, aber ich glaube, man kann das nicht ein Leben lang oder Jahrzehnte machen, wenn man es nicht wirklich machen will, denn dann wird man irgendwann auch wirklich krank. Also ganz bestimmt. Denn die Intensität dieser Arbeit und aber auch die Frustpotenziale, die damit verbunden sind, sind so immens, dass man das, glaube ich, nicht durchhält, wenn man das nicht eigentlich wirklich will. Ja, und das muss man sich, glaube ich, wirklich immer klar machen. Also die ehrliche Antwort ist, meistens kommen wir relativ spät wirklich konkret aufs Projekt. Dann wussten wir vielleicht schon davon, sind aber noch nicht involviert gewesen. Aber angefangen bei Spiel mir das Lied vom Tod über Der schmale Grat mit der Musik von Hans Zimmer. Und so gab es immer wieder Situationen, wo die Musik vor dem Dreh fertig war und auch oft sehr viel mehr Musik, als im Film dann tatsächlich gelandet ist. Und die Regie hat das dann am Set zugespielt, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie sie sich die Anmutungen, die Emotionen, die Energie in einer Situation vorstellt.
Das wäre dann wahrscheinlich so dass ich auch die Wunsch, so eine Idealvorstellung von, wie die Musik wirklich auch schon das Film mit prägen kann. Ne?
Das ist beim Hörspiel ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ne? Beim Hörspiel haben wir oft die Situation, dass wir sehr viel früher mit einbezogen werden und dass wir dann auch wirklich in die Entstehung des Ganzen viel stärker formgebend, strukturgebend mit eingebunden sind. Aber das ist auch einfach ein sehr viel kürzerer, sehr viel kleinerer und wahnsinnig viel billigerer Prozess. Ne? Das muss man einfach ganz nüchtern betrachten.
Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, so wie du es gerade erzählt hast, dass es wahrscheinlich immer überproportional viel regnet. Zumindest in der Darstellung.
Ja, es regnet ständig, wenn Filmkomposition oder Komposition im Spiel ist.
Ja, das glaube ich. Mhm. Du hast in dem Buch, zitierst du einen Cartoon von Meta Bene, wo gefragt wird, kann man davon leben? Und dann antwortet die Figur, dafür kann man leben. Genau. Und beschreibst also genau eigentlich diese Leidenschaft, die du ja gerade auch schon angedeutet hast, dass das eine wichtige Grundlage ist, dann auch unter so schwierigen und oft eben finanziell nicht sehr auskömmlichen Bedingungen. Ja. Das als Beruf ein Leben lang zu machen. Und zugleich ist natürlich die Basis davon, auch schneller vielleicht ausgebeutet werden zu können, wenn es so eine große Leidenschaft gibt. Genau. Auch das beschreibst du in dem Buch. Und das wiederum ist ja ein Phänomen, dass tatsächlich, wir kommen dann eben nachher auf KI, aber was auch vor KI ja schon ein Thema war und dass man nun wahrscheinlich, wenn man Eltern sagt, ich möchte Musik studieren oder ich möchte Musik beruflich machen, die meisten Eltern auch sofort diese Ahnung haben, oh Gott, kann man davon leben? Das ist ja auch nicht neu, erst seit es nun KI-Gespräche gibt, sondern eigentlich fast klassischer Stereotyp auch von dem Bild. Wenn man vielleicht auch da jetzt nochmal so auf die vor KI-Zeit guckt, dann habe ich das Gefühl, es gibt wahrscheinlich zwei Perspektiven. Das eine ist so ein bisschen dieses, es ist immer prekär gewesen, das macht es nicht besser, aber es ist so eine Form von Stabilität. Und dann gibt es aber doch sicherlich auch im Zuge von Digitalisierung, und auch das beschreibst du ja ein bisschen an verschiedenen Stellen, sowas wie eine Krise vor der Krise, über die wir jetzt sprechen, wo es eben nicht stabil ist, sondern eigentlich eine ohnehin schwierige Situation noch eskaliert ist, schon bevor KI ins Spiel kam.
Ja.
Vielleicht kannst du das nochmal so skizzieren. Ich weiß nicht, ob es in deinem eigenen Beispiel oder du kennst ja auch viele andere Fälle. Du bist ja auch selber da politisch berufsständisch unterwegs. So, wie sieht da so ein typischer Geschäftsmodell tatsächlich der Einnahmen aus? Und was ist da in eine Verschiebung gekommen, in eine Verschlechterung gekommen, noch vor KI?
Ja, also das ist echt eine komplizierte Frage letzten Endes, weil sie verschiedene Ebenen adressiert. Die versuche ich ein bisschen zu sortieren erstmal. Also die sind sortiert gefragt worden, aber ich kann sie jetzt nicht in einen Knoten packen.
Und ich meine, ich sage auch nicht dazu, alleine zu verstehen, welche Geldflüsse es gibt für die unterschiedlichen Menschen, die in Musikproduktion beteiligt sind.
Habe ich verstanden.
Das machst du auch. Ich sage es mehr für die Hörerinnen, weil das machst du im Buch auch, finde ich, sehr differenziert. Und da merkt man selbst jemand, der damit relativ viel auch an der Hochschule zu tun hat, es ist schon krass, wie kompliziert das alles ist. So.
Ja, ist wahrscheinlich so. Und also für mich hat das inzwischen eine große Normalität, so dass ich manchmal ein bisschen ratlos bin, wer das alles noch nicht gehört und verstanden hat. Aber es stimmt, es ist eine große Komplexität. Und ich merke natürlich auch insbesondere in der politischen Arbeit immer wieder, dass selbst ich maß mir, so wie du es vorhin gesagt hast, auch wirklich an, dass ich schon ganz gut Bescheid weiß. Ich merke auch, dass Juristen das mir durchaus attestieren. Aber trotzdem muss ich mich ganz oft zurückversichern. Und also das werde ich jetzt, so tief ins Detail gehen wir jetzt nicht. Ich glaube, also erstens, wenn wir auf die Entwicklung des Berufsmarkts für schöpferische Tätigkeiten im Kultur- und Medienbereich gucken, dann haben wir eine dramatische Entwicklung, die sich entlang der Digitalisierung bewegt, und die hat was damit zu tun, in welchem Umfang nicht zu unseren Gunsten reguliert wurde. Das heißt, es gibt zum Teil sogar Recht, was existiert und uns schützt. Es wird aber tendenziell oft nicht durchgesetzt gegen die Plattformkonzerne. Aus verschiedenen Gründen. Im Moment liegen die Gründe ganz offen auf dem Tisch, weil man sich dann mit der amerikanischen Regierung anlegen würde. Und das ist sozusagen jetzt die Fratze von dem, was wir seit zwei Dekaden überall beschreiben können, eigentlich fast schon seit dreien. Wir haben sicherlich vorher in den 80er und 90er Jahren, die ich so ein bisschen einschätzen kann, persönlich noch keine Zeiten gehabt, wo man hätte sagen können, mach das wird schon gut. So, aber wir haben jetzt eine Zeit, wo zum Beispiel aus Großbritannien Empirie vorliegt, die besagt, dass eigentlich überhaupt niemand mehr anfangen kann, Popmusik zu machen, der nicht aus einem wohlhabenden Haus kommt, weil es sich schlicht und ergreifend über Jahrzehnte zum Teil nicht refinanziert. Es sei denn, man hat einen Überraschungserfolg, und dann weiß man aber heute nicht mehr, wie lange der anhält. Und es ist tatsächlich so, dass deswegen auch für den Bereich der U-Musik im Moment zum Beispiel das Vorhandensein von Förderinstrumenten immer entscheidender wird, weil tatsächlich sowas wie eine Nachwuchsförderung fast nicht mehr möglich ist ohne staatliche Hilfe im Moment, weil die Märkte sich nicht mehr tragen. Obwohl gleichzeitig, und das ist halt eins der großen politischen Probleme, die großen Konzernstrukturen immer größere Gewinne einfahren. Und da gibt's eben diesen Gap zwischen dem, was bei uns ankommt und dem, was bei denen hängen bleibt. Und da sind wir dann eben bei den Geschäftsmodellen und damit letzten Endes beim Urheberrecht. Denn ich bin ja nun Autor, also Musikautor, so nennen wir das. Und ich schreibe die Musik, die andere oft aufführen oder spielen. In meinem konkreten Fall ist es durchaus so, dass ich natürlich in aller Regel auch beteiligt bin, selber als Interpret und als Musikaufnahmehersteller, also als Produzent. Aber wenn so ein Orchester da spielt zum Beispiel oder ein Streichquartett oder ein kleines Ensemble oder so, dann sind das Musiker, die meine Musik spielen. Und diese grundsätzliche Rollentrennung, die ist ganz entscheidend, wenn man verstehen möchte, wie eigentlich Geldflüsse sind, nämlich die Trennung zwischen Autorschaft und der Rolle der ausübenden KünstlerInnen, die nämlich Interpreten dessen sind, was jemand anderer geschrieben hat. Oder aber Interpreten dessen, was sie selbst geschrieben haben, aber dann sind sie halt in einer anderen Rolle unterwegs. Und mein Haupterwerb ist der des Urhebers, und das ist zum Beispiel bei Schriftstellern so ähnlich oder bei Drehbuchautorinnen. Wir leben von der Verwertung unserer Werke. Und das muss man sich ganz genau wörtlich so vorstellen, wie ich das gerade gesagt habe, denn unsere Arbeit wird nicht bezahlt. Wir haben keinen Anspruch, keinen rechtlichen Anspruch auf Arbeitsvergütung. Das heißt, erst dann, wenn ein Werk fertig ist, wenn es geschaffen ist, kann ich für mich reklamieren, den Vertrag erfüllt zu haben, und erst dann habe ich einen Vergütungsanspruch, nicht für den Aufwand, den ich treibe. Und dann kriege ich eine Lizenzvergütung für die Einräumung der Nutzungsrechte in dem Umfang, der verhandelt ist und nötig ist. Und anschließend kriege ich eine Nutzungsvergütung über eine Verwertungsgesellschaft, wenn das im Radio läuft, auf einem Konzert gespielt wird oder im Kino verwertet wird. Und das ist natürlich aber ein hochabstraktes Modell, weil erstmal muss ja ein Gegenstand da sein, dann muss jemand bereit sein, den haben zu wollen und dafür auch was zu bezahlen. Und wenn er dann genutzt wird, muss eine Kenntnis davon vorliegen, dass er genutzt wurde im Kino oder auf einem Konzert. Das heißt, auch die Nachverfolgung und die Meldepflicht für sowas, das sind große Themen, über die wir politisch und auch in der Branche immer wieder ringen. Und je abstrakter diese Modelle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sich dazwischen hackt und versucht, irgendwo auf der Strecke noch irgendwas für sich abzugraben. Und das merken wir halt an allen Ecken und Enden. Und das ist konkret die Musik, die Situation der AutorInnen, die von zum Beispiel Musikstreaming viel zu wenig abkriegen, obwohl es überhaupt kein Musikstreaming gäbe, wenn nicht irgendjemand diese Musik schreiben würde. Und auch die Texte sind natürlich damit verbunden. Die Musikerinnen und Musiker, die muss man dann wiederum differenzieren nach ihren unterschiedlichen Rollen. Also eine Helene Fischer als Featured Artist hat ja ganz andere Möglichkeiten, mit ihrem Namen dann irgendwie auch Geld zu verdienen. Also indem sie sich in Talkshows einladen lässt oder indem sie eine fette Beteiligung kriegt an jedem Konzert, was in ihrem Namen veranstaltet wird. Wahrscheinlich veranstaltet sie sogar selber. Die Musikerinnen und Musiker der Band allerdings, die sind Angestellte oder Beauftragte. Wahrscheinlich sind sie eher beauftragt als Freiberufler. Das heißt, sie spielen auf Honorarbasis. Und die haben einen gesetzlichen Vergütungsanspruch, zum Beispiel in dem Moment, wo im Publikum jemand ein Handy hochhält, eine Aufnahme macht von einem Song und das bei YouTube hochlädt. Und der wird aber im Moment gar nicht wahrgenommen. Also der liegt brach. Und das würde jetzt sehr weit führen, wenn wir das uns im Detail angucken wollten, warum das so ist. Da gibt's nüchterne Gründe für, aber es ist eine Katastrophe, weil an der Stelle natürlich Verwertungsketten nicht geschlossen sind, Erlösmodelle zusammenbrechen. Und wir haben einfach im Moment eine Situation, dass wir gerade hier in Deutschland, wo wir keine Gewerkschaftsvoraussetzungen haben wie in den USA, wo man jenseits bestimmter einzelner Counties überhaupt nicht mit Musikern arbeiten darf, wenn die nicht Gewerkschaftsmitglied sind. Wir haben hier diese Stärkung nicht, und das heißt, wir können keine eindeutigen und einheitlichen Bedingungen knüpfen an unsere Arbeit und an die Bedingungen der Nutzung unserer Arbeitsergebnisse. Und das heißt, wir sind immer individuell unterwegs und damit sind wir immer erpressbar.
Und ich glaube, was da ja wieder drin steckt, ist dieser Anfangsgedanke, den wir ganz kurz angesprochen haben. Entweder sieht man es gar nicht, also gerade auch als Nutzerin von Musik, allein die Vorstellung, was für auch Handwerke in der Produktion von einem Song, den ich vielleicht im Streaming höre, alle beteiligt gewesen sind. alleine schon sozusagen vielleicht musikalisch mitzukriegen, was da alles passiert, ist ziemlich anspruchsvoll. Dann noch zu überlegen, was vielleicht noch für andere Schritte, zum Beispiel auch in Komposition beteiligt waren, ist ja in dem Produkt für einen, ich sag mal, AlltagshörerInnen gar nicht immer erkennbar. Absolut. Und für all die ist es aber, sagen wir, vielleicht ein Teil von natürlich Faszination, wie toll, dass ich beteiligt sein kann an diesem Teil, dass dann auch noch andere Menschen hören wollen. Also irgendwie auch diese intrinsische Motivation, aber ich meine, intrinsische Motivation kann man dann auf Dauer auch nicht essen. Das heißt, es bleibt eben für all die auch ein Beruf, und wenn wir wollen, dass das gibt, dann müssen die alle irgendwie auch davon leben können. Und das würdest du schon sagen, ist lange vor KI im Zuge von eigentlich den neuen digitalen Geschäftsmodellen, die ja am Anfang auch so eine ganz große Krise von Musikindustrie bedeutet haben. Und die Industrie, so klingt es für mich, und das ist auch eine Wahrnehmung, die ich an anderen Stellen habe, hat sich eigentlich inzwischen ganz gut erholt.
Ja.
Aber die Erholung ist bei den Firmen, nicht bei den KünstlerInnen angekommen. Würdest du das so beschreiben?
Ganz genau so ist das. Und die Erholung ist inzwischen nicht nur eine Erholung, sondern die sind jetzt wieder im Wachstum. Also jetzt zum ersten Mal wird der unfassbare Absatzpeak von 96, 97, als nämlich alles, was vorher schon einmal auf Kassette, auf Tonband und auf Vinyl verkauft worden war, nochmal auf CD verkauft worden ist. Ich meine, das war echt, das waren die fetten Jahre. Ja, und das ist natürlich dann krass zusammengebrochen, als MP3 und die Tauschbörsen aufkamen, und da ist dann sozusagen für die Basis an der Stelle tatsächlich, anders als sich das angefühlt hat, der Boden unter den Füßen weggebrochen, denn ich erinnere mich durchaus noch, wie viele gesagt haben, naja, jetzt wirst du halt die Konzerne los und kannst es endlich selber machen, do it yourself, und in der Musikstreaming-Studie im Auftrag des Beauftragten für Kultur und Medien, die letztes Jahr veröffentlicht worden ist, wird das sehr, sehr genau herausgearbeitet, dass dieses do it yourself, dieses DIY-Denken etwas quasi Ideologisches hat, immer mit Begriffen wie Demokratisierung verbunden und so. Gleichzeitig ist es aber so, dass es zu einer krassen Arbeitsüberforderung, einer krassen Arbeitsverdichtung führt, und dass die Leute überall, mit wem man auch redet, in der Popmusik ganz klar sagen, ich muss so viel Instagram machen, dass ich, oder TikTok oder was auch immer, so viel Reels und so viel Demos und so ein Kram, so viel Videokram, dass ich gar nicht mehr zum Komponieren komme oder zum Proben. Und das heißt, letzten Endes haben wir eine Situation, wo etwas uns als Demokratisierung verkauft wurde, was letzten Endes aber uns ist im Grunde genommen das Rückgrat rausgelutscht worden. Also wir können kaum noch gerade stehen, sollen aber immer noch unterhalten, weil sonst kriegen wir ja den halben Cappuccino auch nicht mehr finanziert, den wir uns gerade noch leisten können vom Streaming. Und übrigens ist das interessanterweise so, dass das natürlich einhergeht mit einer Situation, wo jenseits von U, was auch immer das heißt, also jenseits eines Popmusikmarkts, ähnliche Entwicklungen da sind, weil die Fördertöpfe zusammenbrechen und weil die Gewissheiten auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass zum Beispiel ernste Musik dort auch eine Heimat hat, überhaupt nicht mehr selbstverständlich sind. Das heißt, wir bewegen uns insgesamt in einer Rückwärtsbewegung, und das, obwohl formal und an der Oberfläche die Zahlen im Moment gar nicht schlecht sind. Also die Zahlen der GEMA sind nicht schlecht, die Zahlen der Musikindustrie, der Major-Labels sind hervorragend. Wir haben aber eben eine Situation, dass dieses Geld, was da erwirtschaftet wird, in sehr, sehr sehr, sehr große, sehr, sehr wenigen gehörende Töpfe fließt in aller Regel. Das heißt, wir skalieren Ungleichheit.
Und also steckt jetzt wieder so wahnsinnig viel drin. Das eine, was ich ganz spannend finde, was du beschreibst, und auch in deinem Buch sprichst du ja auch über Wissensarbeit und über kulturelle Arbeit insgesamt, und machst eigentlich sozusagen das Argument, dass das, was wir auch gerade dominant im Musikkontext besprechen, sich für viele andere kulturelle Felder auch beschreiben lässt. Ich finde ganz spannend, wenn man den Journalismus dazu nimmt, den du auch an einen anderen Stellen auch ansprichst, dann sieht man ja, dass wir auch über sowas sprechen, wie bräuchte es sowas wie einen öffentlich geförderten Journalismus, weil die Frage ist, die Geschäftsmodelle von klassischer journalistischer Arbeit nicht mehr funktionieren. Auch die Debatten haben wir ja durchaus in manchen Kontexten. Das heißt, man sieht wirklich, wie sozusagen so die Finanzierung von etwas, was Public Value, Public Goods gewesen ist, offensichtlich dysfunktional geworden ist. Und im Musikbereich kann man sogar fast sagen, ist es dann insofern noch interessant. Der Medienbereich, da gibt es eigentlich nur ganz, ganz wenig, wo man sagen kann, es gibt wenig Medienfirmen, denen es noch gut geht. Im Musikbereich scheint der Unterschied zu sein, dass es eben auf der Firmenebene tatsächlich doch wieder gelungen ist, Verwertungsmechanismen, die funktionieren, zu finden, aber eben nicht bis hin zu denen, die es eigentlich den Schöpfungsakt vollziehen.
Ja, also ich glaube, man muss ganz nüchtern sehen, dass das Geschäftsmodell, wenn man es so beschreiben will, dass diejenigen haben, die professionell, also erwerbsmäßig vom Urheberrecht leben, dass die haben, also das Geschäftsmodell, das wir haben, wenn wir davon leben, so, das kann nicht funktionieren ohne ein großes Anwachsen des Repertoirehaufens, den ich bewirtschafte. Denn je größer der Haufen ist, das heißt, je regelmäßiger da was Neues draufkommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass immer irgendetwas im Umlauf ist, auch in der Wiederholung. Das ist der sogenannte Long Tail, also die lange Auswertung, die mich am Laufen hält in dem Moment, wo ich gerade an einem neuen Album arbeite oder eine Tour vorbereite oder sowas. Das ist aber eine Geschichte, die man sich letzten Endes nur leisten kann. Diese Entwicklung herzustellen, kann man sich nur leisten, wenn man lange genug dabei bleiben kann. Und wenn man das eben nüchtern runterbricht, dann stellt man fest, dass offenbar die Geschäftsmodelle, die darauf basieren, nur noch dann funktionieren, wenn man außerordentlich viel Repertoire auf einen Haufen legt. Und das tun eben die Venture-Kapitalunternehmen gerade. Die kaufen ganz groß die internationalen Spitzenrepertoires ein und kumulieren sie. Und das ist natürlich unglaublich spannend, sich das im Moment anzugucken. Es wird davon geredet, dass das musikalisches Repertoire heute als bankable gilt. Also man kann sagen, hier, das ist, ich besitze die Nutzungsrechte am Gesamtschaffen von Michael Jackson oder Paul McCartney oder wem auch immer und zu seiner Bank gehen und sagen, ich möchte dafür einen Kredit, ich möchte das als Hypothek anlegen. So, ne? Und früher hätten die einen gar nicht erst ins Haus gelassen und heute sagen sie, ja, kommen Sie mal rein. Ist aber interessanterweise so, dass dieser sichtbare und auch viel beschriebene Effekt nichts mit unseren Lebensrealitäten zu tun hat, sondern dieser Effekt, der greift eigentlich nur an der Stelle, wo jemand wirklich in der Lage ist, außerordentlich viel zu veröffentlichen. Das sind zum Beispiel die wirklich erfolgreichen Film- und Fernsehkomponisten, die einfach viele Produktionen im Jahr machen, die noch dazu dann 50, 60 Minuten Musik zum Teil enthalten. Da kommt dann richtig viel auf einen Haufen und die Sachen werden wiederholt. Ja, da funktioniert das noch. Oder jemand, der eben wirklich Stadien füllt und dann eben auch, wenn es gut geht, noch im Radio läuft und dazu noch ein bisschen okayes Streaming hat. Aber wir haben im Moment eine Situation, dass der Nachwuchs sich eigentlich nicht mehr leisten kann, auf Spotify zu sein. Da passiert eh nichts. Aber sich auf gar keinen Fall leisten kann, nicht auf Spotify zu sein. Denn wenn man nicht sichtbar ist, dann kommen die Leute nicht ans Konzert. Und das ist das Einzige, wo man Geld verdienen könnte. Und gleichzeitig können sich die Leute aber wegen der flauen Situation nicht leisten, mit einer Band auf Tour zu gehen. Und deswegen sieht man immer mehr Leute, die mit einer Gitarre und einem Mikrofon touren, weil es anders nicht mehr finanzierbar ist. Und an der Stelle merkt man, dass diese Marktdynamiken, und man muss es ganz nüchtern so betrachten, diese Marktdynamiken, die Macht ausdrücken, tatsächlich an ganz vielen Stellen, dass die Kunst an sich und die Inhalte an sich verändern. Und da schrillen bei mir dann die Alarmglocken. Ich glaube, das entspricht eigentlich nicht unseren Vorstellungen als Gesellschaft. Also, verstehe mich nicht falsch, mir geht's nicht darum, dass ich eine Flatrate haben möchte dafür, dass jeder jetzt professioneller Künstler sein will. So naiv bin ich gar nicht. Ich glaube nur, du hast den Begriff Wissensgesellschaft ja vorhin schon angesprochen, dass es bei dem, wofür ich kämpfe, darum geht, dass wir durchaus auch elitär gedacht ein extrem hohes Leistungsniveau im Denken, im sich ausdrücken, im darum ringen, die Perfektion zu finden und auch im Menschen berühren und Anlässe schaffen, aufrechterhalten können. Und eine Wissensgesellschaft, wie soll die funktionieren, wenn wir das Denken automatisieren und nicht mehr wertschätzen und damit auch nicht mehr einer Wertschöpfung zuführen?
Ja, und da kommen wir jetzt fast auch dann schon ja, auf das Thema KI zu sprechen. Ich finde aber, dass ich auch nochmal, es ist wirklich spannend zu beobachten, das ist ja in diesen großen Aufkaufen von Katalog, wie es dann so schön auch heißt, ne? Sagen Katalog genau. Von den Beatles, von Michael Jackson, von Bruce Springsteen und die Summen, die verhandelt werden, sind ja einerseits ein Zeichen dafür, dass tatsächlich sowas wie Werthaltigkeit in diesen großen Katalogen da ist und zugleich ja auch, dass auf einmal auch sowas wie eine kulturelle Aufmerksamkeit tatsächlich in die Vergangenheit geht. Und so die Frage von, wo kommt denn eigentlich das Neue her, dabei ja auch in den Hintergrund tritt. Denn man hat auch das Gefühl, auch die Musikindustrie verdient eben sehr viel mehr mit dem, was sie in der Vergangenheit geschaffen hat und jetzt zweit, dritt, viert verwertet, weil eben auch Michael Jackson kennt jeder. Und dann läuft noch das Musical in Hamburg dann gut und noch bis in den nächsten Sommer hinein. Aber eben, wie du sagst, Nachwuchs, neue KünstlerInnen haben es im Vergleich unglaublich schwer. Ja. Jetzt würde ich trotzdem sagen, wir machen mal den nächsten Schritt. Das ist bis hierhin deprimierend genug. Jetzt könnte man die Frage ja, also mal eine vielleicht naive, aber ich versuche es mal einfach als Gegenfolie erstmal sagen, so als Szenario zu entwerfen, sagen, Disruption würde in die Situation ja durchaus vielleicht ein ganz, könnte eine hilfreiche Kraft auch sein. Ja. Jetzt kommt diese Technologie KI und verspricht zum Beispiel, ähnlich wie vielleicht auch die andere Digitalisierungsschübe davor versprochen haben, also du musst nicht mehr alleine mit deiner Gitarre auf der Bühne stehen, du kannst dir jetzt das Orchester einfach über KI-Technologie dazu holen. Mhm. Du promptest dir die Orchestrierung, die aufwendigen, ist zwar dann schwierig für die Menschen, die vorher die Instrumente gespielt hätten, aber immerhin entsteht da ein neues Handwerkszeug, was sozusagen die menschliche Intelligenz, aber vielleicht auch die kreative Ausdruckskraft wieder multiplizieren kann, nochmal auch als Experimentierfeld taugt. Wir sprechen ganz sicher nachher auch darüber, was steckt eigentlich in diesen Maschinen drin, wo kommen die her und was hat auch da Urheberrecht mit zu tun. Klar. Aber wenn wir jetzt erstmal tatsächlich auf dieses Werkzeug gucken und sagen, da passiert gerade was, was wahrscheinlich ähnlich disruptiv ist, hast du irgendeine Hoffnung, dass das noch eine positive Kraft werden kann? Oder würdest du eigentlich sagen, wir erleben gerade die Neuauflage von dem ganzen Drama Digitalisierung 1.0, 2.0, jetzt, ich weiß nicht, ob es 3.0 oder 4.0 in der Zählung wäre, aber KI ist einfach nur sozusagen die Schraube wieder eine Umdrehung weitergedreht und alles, was wir bis hier besprochen haben, wird einfach nur nochmal weiter verstärkt.
Ja. Okay. Eine naheliegende, eine sinnvolle, eine wichtige Frage, aber leider keine einfache Antwort. Denn erstens, Stichwort Disruption. Disruption ist, glaube ich, seit wir es mit Digitalisierung zu tun haben, nie von unten gekommen, sondern immer von Konzernen. Das wurde aber einfach lange nicht anerkannt. Das heißt, dass wir in Europa wie auch in Amerika eine Situation haben, dass den Plattformen zugestanden wurde, sich der Haftung zu entziehen zu können, damit man den Fortschritt nicht aufhält, hat ganz erheblich dazu beigetragen, dass wir jetzt eine dramatische Situation in dem Markt für alle digitalisierten Inhalte haben. Darüber haben wir gerade gesprochen. Es hat aber genauso auch dazu beigetragen, dass wir gerade diese Hate Speech-Spirale haben, in der wir uns befinden, weil nämlich auch das nicht reguliert wurde, aus genau den gleichen Gründen. Das heißt, man hat nicht nur Kunstfreiheit und alles, was damit zusammenhängt, in Frage gestellt, sondern man hat letzten Endes auch tatsächlich die Menschenwürde ein Stück weit verkauft dafür, dass die Plattformbetreiber groß und proper werden konnten, so groß, dass sie sich 36 Leute in einem vollbestückten Lobbybüro in Brüssel leisten können und die Gesetzesentwürfe für sich selbst formulieren. Das ist mit dem romantisierenden Begriff von Disruption hat das wenig zu tun, denn Disruption wird ja so ein bisschen als so eine naturgesetzliche Gewalt eigentlich immer verstanden, wo sich ein neuer Gedanke durchsetzt und die alten, die brüchigen wegfegt. Und das ist nicht die Situation, mit der wir es zu tun haben, sondern wenn wir auf die Technologie konkret gucken, insbesondere auf generative KI, und das muss ich wirklich ganz klar markieren, ich rede jetzt dann von jetzt an über generative KI und nicht über Mustererkennungssysteme und sowas, ne? Die nämlich ganz zweifellos ihren Sinn haben und wo ich auch denke, dass wir ganz andere Diskussionen führen würden, wenn es um die ginge. Also wir reden jetzt über generative KI und die ist gar nicht so wahnsinnig erfolgreich, wie immer behauptet wird, was ihren Fortschritt betrifft. Ich meine, klar, wenn man mit so einem System arbeitet, ich habe vor einigen Tagen mal rumgespielt und versucht, mir von ChatGPT eine Numbers-Tabelle basteln zu lassen. Ich habe 2,5 Stunden davor gesessen, war sehr nett, wie man das dann halt so auch sein muss. Und am Schluss habe ich ganz, 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 ganz viel Text gehabt mit ganz vielen Formeln und nichts hat funktioniert von dem, was ich bekommen habe. Und ich habe sehr genau mich dabei beobachtet, wie ich dachte, aber wenn ich noch eine Stunde länger vielleicht oder 65 Minuten oder so, dann wäre ich bestimmt da gewesen. Und das Ding ist, ich habe in diesem kurzen Moment, in dem ich dieses konkrete Thema angefasst habe, sofort verstanden, wie dieser Suchtfaktor funktioniert. Das zieht dich rein und du arbeitest an irgendwas und wenn du jemanden gefragt hättest, der sowas professionell macht, hättest du in 20 Minuten dein Problem geschildert und nach 1,5 Stunden das Ergebnis gehabt. Und hättest aber dafür bezahlt. So, ne, das ist der Punkt. Das heißt, eigentlich ist es so, dass diese Technologie unter einer gläsernen Decke hängt, die kann sich gar nicht mehr groß weiterentwickeln. Das ist der Tatsache geschuldet, dass es gar keine neuen Daten mehr gibt, mit der man sie füttern könnte. Alles ist abrasiert und es gibt keine neuen Serverstrukturen mehr, die man noch weiter skalieren könnte. Und eigentlich ist diese Entwicklung der letzten 3,5 Jahre eine Brute-Force-Entwicklung. Man hat also mit so unendlichen Ressourcen Dinge ermöglicht, die ohne diese Ressourcen nicht möglich gewesen wären, hat dabei vorgegaukelt, es handele sich um technischen Fortschritt. Gleichzeitig hat es sich aber nicht um eigentlich technischen Fortschritt im Effizienzsinne zum Beispiel gehandelt, sondern um eine Skalierung von Möglichkeiten. Ja, und da muss jemand sehr viel Geld für in die Hand genommen haben. Und das heißt, das ist nicht so eine romantische Disruption, sondern da hat jemand einfach einen Markt zu Schande reiten wollen und Leute zu seinen willigen Vollstreckern machen wollen. Und die Leute, um die müssen wir uns Sorgen machen. Da komme ich nämlich jetzt zu der Antwort auf deine Frage. Ich glaube, jemand, der gelernt hat, auf professionellem Niveau Musik zu produzieren, zu komponieren, zu arrangieren, der wird mit einer KI was anfangen können. Ich glaube, dass die meisten Leute, die mit einer KI arbeiten, um Musik zu machen, nicht zu denen gehören, die es gelernt haben, denn die brauchen es nicht. Und da sehe ich ein Riesenproblem. Also ich breche das immer so runter auf diese einfache Formel. Ich habe gar keine, und das meine ich ja übrigens auch wirklich ernst, ich habe gar keine Angst vor künstlicher Intelligenz, aber ich habe definitiv Angst vor Schwarmdummheit. Denn die Vielzahl der Menschen, die unorientiert mit Technologien umgehen, deren Fußabdruck sie nicht zur Kenntnis nehmen und stillschweigend in Kauf nehmen, die macht mir Sorgen. Die Menge, die schiere Menge derjenigen, die sich auf diese Technologien einlassen, denen man ja auch ununterbrochen erzählt, ihr müsst das, sonst werdet ihr abgelöst von jemandem, der die Technologie verwendet. Ja, also dieser Evangelismus, der dahinter steckt, dass uns allen eingetrichtert wird, ihr müsst jetzt, sonst geratet ihr ins Hintertreffen, der ist ein Teil des Problems. Und dass Leute dann nicht in der Lage sind, Abstand zu halten und zu überlegen, für was sie das wirklich möglicherweise brauchen. Und es gibt Dinge, die man damit machen kann und dann nur die Dinge tun. Das macht mir Sorgen. Und ich glaube, für die meisten KomponistInnen ist es gar nicht nötig, mit einer solchen Technologie zu arbeiten. Und gleichwohl ist mir klar, dass in dem unerbittlichen Druck, ganz schnell ganz viel rauszuhauen, natürlich jede Abkürzung irgendwo auch verwendet wird, auch von den Profis. Und da sollte man sich dann wiederum auch nichts vormachen.
Vielleicht, bevor wir gleich nochmal gucken, auch ein bisschen vielleicht sagen, in die Zukunft spekulativ gucken, so welche auch kreativ-künstlerischen Potenziale gibt es vielleicht dann in dem Feld, würde ich sehr gerne über das, wo kommt das eigentlich her, nochmal kurz mit dir sprechen. Das ist auch so ein Thema, was mich immer wieder sprachlos macht. Das eine ist die wirtschaftlich-technologische Seite, die du schon beschrieben hast. Ja. Ich habe gerade heute Morgen die Kurve gesehen, wie OpenAI und Anthropic im letzten Jahr von ihren Einnahmen her gewachsen sind. Die Kurve ist atemberaubend, also was da an Einnahmen entsteht. Man guckt sich das an, denkt sich, Wahnsinn, wie viel Geld dafür ausgegeben wird, das zu nutzen. Wenn man dann daneben die Kurve sieht, wie ihre Ausgaben sich entwickelt haben, stellt man fest, die sind noch stärker gestiegen. Also genau das, was du mit Brute Force beschreibst, sozusagen das, was da hineingesteckt werden muss für Serverfarmen, für die Kühlung, für Elektrizität und so weiter, ist nach wie vor trotz immensem Wachstum auch von Einnahmen eben sehr viel höher als das, was man damit verdienen kann. Das heißt, wir haben diese Ebene. Die andere, und da sind wir wieder dann bei deinem Thema Urheberrecht, absolut sprachlos machende Ebene ist tatsächlich, du hast das Trainieren auch schon genannt. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, so eine grobe Vorstellung haben, wie diese generativen KI, Large Language Models und was da alles hinter steckt, funktionieren. Wir wissen, glaube ich, die meisten Menschen wissen heute, die das nutzen, ein wesentlicher Bestandteil ist das Trainieren an verschiedensten Formen von Daten. Und du hast es schon gesagt, so, es gibt eigentlich keine Daten, die nicht da reingespeist worden sind, kann man inzwischen annehmen. Ja. Es gibt immer wieder auch ein paar einzelne Rechtsfälle, wo gezeigt worden ist, dass man mit entsprechenden Prompts bestimmte literarische Werke reproduzieren lassen kann und dann wirklich sehen kann, offensichtlich kennen sie die nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Und bei Songlyrics ist tatsächlich auch ein großes Thema. Viele geben inzwischen keine Songlyrics mehr aus, um nicht zu beweisen, dass sie alle drin haben. Das heißt, dieses Thema Training ist ein Riesenthema.
Das ist ausprogrammiert.
Genau. Und du sprichst in deinem Buch sehr ausdrücklich davon, dass es im Grunde genommen eine der größten Diebstähle der Weltgeschichte ist, dass hier geistiges Eigentum, Urheberrecht von Menschen ohne zu fragen, ohne zu zahlen genutzt worden ist. Ich sage ganz bewusst, es ist sowas, was einen sprachlich macht. Ich mich frage beim Lesen, es stimmt und zugleich fühlt man sich so hilflos, was soll man tun? Hast du Hoffnung, dass das juristisch in den nächsten Jahren so bearbeitet wird, dass das irgendwie geheilt werden kann? Oder ist das einfach dieser große Beutezug, den wir haben durchgehen lassen?
Auch da wieder keine einfache Antwort. Ich würde das gerne noch ein kleines bisschen präzisieren. Das mit dem Diebstahl kommt, das stammt natürlich nicht von mir. Das ist eine Formulierung, die ich von Ranga Yogeshwar übernommen habe. Es ist aber ungefähr zeitgleich auch in den USA so verbalisiert worden, nämlich im März 23, also wirklich früh, was diese Entwicklung betrifft. Und Yogeshwar hat damals sehr klar gesagt, das ist unglaublich, was da geschieht. Da wird das Weltwissen entwendet und es wird in kommerzielle Produkte eingemauert und die werden dann anschließend denjenigen gegen Gebühren zurückverkauft, die das Weltwissen geschaffen haben. Und was er damals noch nicht so klar beschrieben hat, wenn ich mich recht entsinne, was aber eben inzwischen ein ganz entscheidendes Argument ist, die Wertschöpfung, die dabei stattfindet, und zwar die materielle Wertschöpfung, die findet noch nicht mal in dem Wirtschaftsraum statt, in dem gestohlen wurde, sondern das ist ein Abzug von Wertschöpfung in einen anderen Rechts- und Wirtschaftsraum. Und deswegen ja auch meine Warnung, was die Wissensarbeit betrifft. Denn einerseits sind wir in einem Umfang gestohlen worden, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, mit den Inhalten uns zu substituieren. Das ist der aktuelle Status quo. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, diese Systeme, mit denen wir es da zu tun haben, auf absehbare Zeit nicht funktionieren werden, ohne neues Training, ohne neues Hinzutrainieren. Und das heißt, sie brauchen immer neue menschengemachte Daten und Inhalte. Also die Inhalte sind dann Teile der Daten, ne, die sie brauchen. Und das heißt, in einem sehr konkreten Verständnis sind wir die Lieferanten des nachwachsenden Rohstoffs, der nötig ist, um eine KI überhaupt zu betreiben. Und gleichzeitig will man uns aber ausschließen von der Wertschöpfung, die stattfindet. Und das hat einen volkswirtschaftlichen Effekt, den mir noch niemand rational erklären konnte. Es konnte mir wirklich noch keiner erklären, warum das sinnvoll sein sollte, dass wir diesen Teil unserer Existenzgrundlagen verschenken. Zweitens kommt aber hinzu, wenn es so ist, dass die auch in Zukunft weiter diese Daten brauchen und die Inhalte brauchen, warum sollten wir nicht jetzt sagen, wir machen einen Lizenzmarkt, der in Zukunft dafür sorgen würde, dass hinlänglich neue Inhalte vorhanden sind, dass zweitens diejenigen, deren Inhalte genutzt werden, beteiligt werden an der Wertschöpfung und dass drittens wir dann die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte meine Inhalte aber nicht zur Verfügung stellen. Das wäre nämlich der Charme eines solchen Lizenzmarkts. Das heißt, zum ersten Mal hätten wir eine Möglichkeit, wirklich durchsetzen zu können, dass wir das nicht wollen, dass jemand mit unseren Inhalten trainiert. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die von hoher Dringlichkeit ist hinsichtlich des Stichworts digitale Souveränität. Wir müssen unabhängiger werden und wir müssen auch dafür sorgen, dass eigene KI-Modelle, wie aber auch die der anderen in Zukunft, mitgeführt werden können, was die Entwicklung der Werte und Normen der Gesellschaften betrifft. Und wenn wir nicht immer wieder neu unsere Inhalte hinzuführen zu den Modellen, dann werden sie nicht den aktuellen Stand gesellschaftlicher Entwicklungen abbilden können in den Modellen drin. Und das heißt, es ist eine Zukunftsfrage, nicht nur materiell, sondern auch ideell, jetzt zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir an der Stelle zurück in die Kontrolle geraten.
Und siehst du das? Also hast du da Zuversicht, dass, also ne, du sagst, 23, ich glaube im Dezember 22 war dieser ChatGPT-Moment, ne, wo auf einmal war das genau. Als Angebot da. Ich glaube, OpenAI
Ende November.
Genau, man hört ja auch immer, OpenAI hat selber das eigentlich gar nicht als das zentrale Produkt wahrgenommen und alle fanden es aber irgendwie großartig, da chatten zu können. Und jetzt sind wir aber März 23, hast du gesagt, ist schon diese Diskussion aufgekommen. Jetzt sind wir 3 Jahre später. Und wir diskutieren eigentlich immer noch darüber. Siehst du irgendwo handfeste Bewegungen, jenseits des vielleicht von einzelnen Urteilen, die dann ja auch meist noch nicht letztinstanzlich sind, dass zum Beispiel so ein Lizenzmodell gelingen kann? Und wenn ja, wo würdest du das sehen? Wenn du von wir sprichst, sprichst du wahrscheinlich von Europa mit digitaler Souveränität gegenüber.
Ja, ich habe jetzt von Europa gesprochen. Genau.
Also hast du da Hoffnung, dass das zum Beispiel, dass das ein europäisches Modell werden könnte, was wirklich auch Realität wird?
Ja, die Hoffnung habe ich, weil im Moment ganz klar ist, dass spätestens aufgrund der Eskapaden des amerikanischen Präsidenten jetzt in den letzten Nächten noch einmal, es verstehen immer mehr Leute, dass einfach die Partnerschaften, an die wir geglaubt haben, an denen wir uns festgehalten haben, diese Welt, die ist nicht mehr vorhanden, diese Welt der Sicherheiten. Und das heißt, es gibt eine ganz nüchterne Logik, ohne sich sozusagen irgendeinem Kriegsgerassel anschließen zu wollen, zu sagen, wir müssen mehr als vorher verstehen, dem, dass wir auf eigenen Beinen stehen können müssen. Und das heißt natürlich, dass wir auch Infrastruktur brauchen, die es uns erlaubt, Leistungen selbst zu erbringen, die wir bislang einkaufen müssen, unter der Maßgabe, dass dann diejenigen, die sie uns anbieten, an die amerikanische Regierung zurückberichten, was wir zum Beispiel gerade gedacht haben. Also, weil wir es in einem Chat mit Freunden ausgedrückt haben oder solche Dinge. Ja? Also, das heißt, wir müssen weg von amerikanischen Cloud- und Serverstrukturen. Wir müssen weg von amerikanischer Software. Deswegen ist das so entscheidend, dass sich die öffentlichen Institutionen immer deutlicher von Microsoft Office abwenden, weil Microsoft Office nach Hause telefoniert, das heißt in die USA. Und sie müssen auch Cloud Act, also amerikanisches Recht. Und dieses Verständnis der Notwendigkeit, auf eigene Füße zu kommen, das spielt uns ein bisschen in die Hände bei der Argumentation, dass das natürlich nicht nur für die Server gilt, sondern auch für alles, was mit der Infrastruktur dann inhaltlich verbunden ist. Denn wofür brauchen wir denn die Server, um unsere Daten und Inhalte drauf zu tun? Und ich glaube schon, dass das Verständnis dafür sehr stark wächst. Wir hören das aus vielen konkreten Rückmeldungen. Das Europaparlament hat sich sogar sehr klar dazu bekannt gerade. Wir wissen, dass das auch in einigen Ministerien entsprechend vertreten wird in Deutschland. In anderen wiederum nicht so. Und das heißt, die bange Frage, die sich mir stellt, ist, wie lang ist eigentlich der Arm der amerikanischen Regierung in die europäischen nationalen Regierungen und in die europäische Kommission? Denn die Tatsache, dass im Moment sich abzeichnet, dass bestimmte Regulierungen, die die Kommission an sich gezogen hat und deswegen nicht in staatsferne Gremien abgegeben hat oder Institutionen abgegeben hat, dass die in Zukunft am grünen Tisch mit den zu regulierenden verhandelt werden, das ist natürlich vollkommen absurd. Und das ist auch das Gegenteil von Souveränität. Ich glaube auch, dass das nicht gut gehen wird. Ich glaube, dass ihnen das nicht durchgehen gelassen wird, sondern dass es da großen Widerstand geben wird.
Wenn man jetzt, also ich, für mich ist immer ein der bei diesem Themen Herausforderungen, das eine ist ja sozusagen in der unmittelbaren Nutzung, wenn man so experimentiert, was können diese Tools, diese Techniken, hat das eine Faszination, du hast es selber beschrieben, das kann bis ins Suchthafte gehen, das ist, glaube ich, auch sehr menschlich, diese Neugierde einerseits zu haben und andererseits aber eben als aufgeklärt auch erstmal individuell souveräne Personen zu sehen, was ist aber der Preis davon, was steckt da alles drin, vom Urheberrecht bis zu den Strom und so weiter Aspekten, die wir angesprochen haben. Und wenn man dann das Gefühl hat, so ich würde ja eigentlich einen guten Beitrag leisten wollen, ist so das Gefühl von, was kann ich eigentlich tun, was wirksam ist, führt einen vielleicht schnell in so eine Hilflosigkeit. Ich würde dir gerne mal drei Handlungsebenen beschreiben und dich fragen, was wäre deine Hoffnung, was auf diesen Ebenen passieren sollte? Die eine wäre wirklich individuell. Ich, Martin Zierold, eine Hörerin, die jetzt den Podcast hört, welchen Spielraum siehst du, vielleicht gerade auch, wenn man sagt, ich möchte zum Beispiel dieses Thema Urheberrecht, ich möchte gerne die KünstlerInnen, die da sagen, deren kreativer Akt damit verwertet und ausgeschöpft wird, irgendwie was Gutes tun. Was können Einzelne tun? Die nächste Frage wäre, weil das nicht für uns als Kulturmanagement-Studiengang ganz spannend ist, gibt es was du von Kulturinstitutionen dir erhoffst? Was sollte ein Orchestermanagement tun? Was sollte ein Theater tun? Was sollte vielleicht eine Filmproduktionsfirma tun? Und das dritte wäre Kultur und vielleicht dann auch sagen einfach darüber hinaus Politik als Regulierungsebene. Wenn du an alle drei Ebenen einen Appell richten dürftest oder einen Wunsch formulieren dürftest, was wäre jeweils dein Appell? Ja.
Also was ich immer wieder mal, wenn ich in Parlamenten, in Ausschüssen oder so sitze oder mit Fraktionen spreche, was ich immer wieder mal frage und dabei gucke ich die Leute dann wirklich auch an, um ihre Reaktion zu sehen, ist, ob sie eigentlich, also wer hier im Raum eigentlich Bio-Eier kauft und Fairtrade-Textilien trägt und die Milch von freilaufenden Kühen holt und solche Dinge. Und fast alle melden sich dann, ne, ganz beflissen. Und dann frage ich, ob sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht hätten, wie es mit Musik von freilaufenden Komponisten in artgerechter Bodenhaltung wäre. Und es funktioniert immer wieder, dass ich dann in ertappte Gesichter gucke, weil sie da natürlich überhaupt noch nie drüber nachgedacht haben, wie eigentlich die Arbeits- und die Haltungsverhältnisse in diesem Sklavenhof, auf diesem Sklavenhof da im Kulturbetrieb sind. Und ich glaube, das wäre ein Anfang. Also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es cool wäre, nein, cool ist ein ganz blöder Begriff an der Stelle, dass es nachhaltig und sinnvoll und verantwortungsvoll wäre, darüber nachzudenken, ob man vielleicht auch kulturelle Güter und Leistungen nachhaltig konsumieren kann und sozial konsumieren kann. Und das heißt auch konkret, kauft Konzerttickets, kauft die Bücher, kauft Hörbücher, statt sie zu streamen über irgendwelche Portale, überlegt, bei welchem Streaming-Anbieter ihr seid, und da kann man wirklich mit wenig Aufwand nachvollziehen, welche bei den Leuten, deren Musik da gespielt wird, beliebt sind und welche nicht. Spotify gehört nicht zu den Beliebten, zum Beispiel, oder auch Audible. Also es gibt gute Gründe, darüber nachzudenken, ob man unbedingt jeden Tag ein Paket von Amazon kriegen muss und dann auch noch dem gleichen Anbieter tatsächlich das Geld hinterherwerfen will für diese Massenware. Das ist Punkt eins. Also als Individuum kann man, so wie man keine Müllermilch kauft, keine Nestlé-Produkte kauft und so, also wir tun sowas doch alle. Die meisten von uns haben Bewusstsein für sowas. Ne? Kann man auch überlegen, ob man an der Stelle ein aufgeklärter Bürger, eine Bürgerin sein möchte, die auch eine aufgeklärte Konsumentin ist. Was die Institutionen betrifft, glaube ich, dass wir in einer ganz fürchterlich komplizierten Situation sind. Denn natürlich haben ganz viele dieser Institutionen im Kulturbereich ein ganz klares Bewusstsein für die Misere derjenigen, die ihnen als Freie zuarbeiten und in ihrer Peripherie sind. Und gleichzeitig sind sie ja selbst in der Situation, dass sie immer mehr unter Druck aus verschiedenen Richtungen kommen. Und wenn dann irgendwo eine Tariferhöhung stattfindet und ein Haus tarifgebunden ist, dann ist das Geld halt schon wieder weg, was man ansonsten vielleicht den Freien hätte geben können. Also fände ich das ein bisschen wohlfeil, jetzt hier rum zu klugscheißen. Aber also was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass es etwas weniger Technikbesoffenheit gäbe in den Institutionen. Ich habe das neulich auch in einem Aufsatz für die Kulturpolitische Gesellschaft formuliert, dass ich finde, dass an der Stelle ein Zusammenhalten derjenigen, die Kultur machen, und da gehören die Institutionen selbstverständlich dazu, wirklich geboten wäre, weil wir im Moment viel zu verteidigen hätten. Und es geht mir nicht darum zu sagen, KI muss verboten werden. Natürlich, wenn ich KI in einem künstlerischen Projekt einsetze und es transzendiere dabei, was bitte sollte ich daran kritisieren? Ja, sondern es geht mir darum, dass ich nicht finde, dass eine Volkshochschule oder ein soziales soziokulturelles Zentrum unbedingt Kurse dafür machen kann, anbieten muss, wie ich Musik ohne Musiker machen kann. So, ja, das sind so Punkte, wo ich finde, da könnten wir insgesamt gemeinsam besser sein. Und was die Politik betrifft, naja, die muss den Institutionen helfen, die muss den Individuen helfen, die muss einen Rahmen schaffen, die muss Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir wieder atmen können, in denen wir eine gewisse Angstfreiheit endlich wieder erleben können. Denn das ist eben eine ganz klare Erkenntnis der letzten 15 Jahre Kulturpolitik, an denen ich beteiligt war, die Angst wird immer dramatischer. Die greift um sich und Angst lähmt. Und dann funktioniert das mit der Kreativität nicht mehr so gut. Und das ist das Letzte, womit wir uns ja eigentlich noch wehren könnten. Wir könnten versuchen, großartige Kunst zu machen und zu sagen, du kommst an mir eh nicht vorbei. Oder es macht einen Unterschied, ob es ein Mensch gemacht hat oder nicht. Da bin ich gar nicht so naiv. Ich glaube, Empirie zeigt deutlich, dass Menschen oft gar nicht in der Lage sind, eindeutig zu unterscheiden, ob etwas von einer KI kommt oder von einem Menschen. Und das ist so wie mit Kölsch und Alt auch. Da kann man das auch oft nicht unterscheiden, wenn man die Augen zugebunden kriegt. Man wird aber trotzdem sauer, wenn einem danach als Kölner jemand sagt, dass man gerade das Altbier gelobt hat. Ja? Und das heißt, es hat eine kulturelle Bedeutung, das, worüber wir hier reden. Und das sollte man vielleicht ernst nehmen, das sollte auch die Politik ernst nehmen. Und ich glaube nicht, dass das wichtigste aller Themen ist. Wir haben im Moment wirklich eine dramatische Konkurrenz wichtigster Themen, die um unsere Aufmerksamkeit und um unsere Ressourcen buhlen. Aber ich glaube schon, dass in einer Zeit von Polykrisen und von gesellschaftlicher Entzweiungstendenz an der Kultur zu sparen und übrigens auch am Sport, also am Breitensport wohlgemerkt, wirklich fatal ist. Denn das sind Begegnungsanlässe, wo Menschen einander begegnen, sich einander aussetzen und danach in einen Kontakt kommen können, der ihnen vielleicht ein Stück weit mehr ermöglicht, sich nicht bei der ersten Gelegenheit aufs Maul zu hauen.
Also wäre auch, das klingt manchmal ja auch so ein bisschen naiv romantisch, aber es wäre auch genau meine These zur Zukunft von vielleicht auch gerade, sagen wir mal, performativen Künsten. Das muss gar nicht nur die Musik sein, dass aber da sowohl dieser Wunsch, mit etwas in Kontakt zu sein, was von einem Menschen gemacht ist, und da glaube ich auch, dass KI da mitgenutzt wird, das wird wahrscheinlich sagen, das wird nicht der entscheidende Faktor sein.
Nee.
Aber dass sozusagen ein Mensch noch sozusagen erkennbar Adresse ist, zu der ich mich in Bezug setzen kann. Und dann tatsächlich auch, wenn es eben um performative Kunst im Sinne von Live-Kunst geht, auch mit Menschen in einem Raum zu sein. Also die Vorstellung, dass irgendwann man nur noch seine Handys sozusagen schickt und dann quasi von der KI die Zusammenfassung des Konzerts bekommt. Ich glaube, spätestens da wird es absurd, weil man natürlich weiß, nein, es geht darum, den Beat im eigenen Körper zu spüren und das kann man nicht delegieren.
Ja.
Da wäre ich auch weiter sehr optimistisch, ähnlich wie dem, was du, wie du auch der Filmmusik beschrieben hast, wie die Komplexität vielleicht auch zumindest auf die absehbare Zeit uns noch davor schützt, dass KI das übernimmt. Und trotzdem, glaube ich, ist in unserem Gespräch sehr, sehr deutlich geworden, dass selbst wenn es nicht um ein KI-Ersetzt-uns-These geht, da ganz, ganz viele ganz große Herausforderungen stecken und ganz, ganz viele dicke Bretter. Ich würde dich zum Abschluss vielleicht zwei Sachen fragen wollen, weil so ein bisschen sind wir auf der Zielgeraden. Also das sind die beiden vorletzten Fragen, dann kommt noch eine letzte Frage. Mhm. Die beiden vorletzten Fragen wären einmal dann doch auf KI bezogen. Gibt es etwas, was du nutzt aktuell, was KI ist, wo du sagst, das ist schon eine echte Bereicherung, einfach weil es Spaß macht oder weil es mich kreativ erweitert oder weil es einfach unglaublich effizient Sachen verkürzt? Also hast du ein vielleicht auch sagen hidden KI-Tool, was du gestehst, was du gerne nutzt? Und weil du deine musikalische Biografie vorhin so ganz kurz skizziert hast, was ist ein Musiktipp, den du mit unseren Hörerinnen aktuell teilst? Was hörst du, wenn du nicht deine eigene Musik gerade produzierst?
Ja. Ich fange mit Frage 2 an. Und zwar ist das eine sehr, sehr eindeutige Antwort. Wir sprechen ja hier gerade, ich habe einen Kopfhörer auf und ich reise sehr viel und ich habe eigentlich dann auch immer einen Kopfhörer auf, im Wissen darum, dass das nicht sonderlich kommunikativ ist, aber ich versuche eben auch Fokus herzustellen und ich höre rauf und runter die Beethoven-Streichquartette in der atemberaubenden Interpretation des Quatuor Ebène. Das ist spektakulär, wenn man das über einen guten Kopfhörer hört, denn Beethoven war so eine Sau, der hat die Themen teilweise so geschrieben, dass sie nicht in einem Instrument linear notiert sind, sondern durch die Instrumente wandern und dann hört man unter einem guten Kopfhörer, wie im Panorama die Melodie an einem vorbeifliegt und wie Beethoven immer verrückter wurde. Also ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr plakativ, aber also der hat ja so eine große Ausdruckskraft und dann eben teilweise sowas radikal Abstraktes auch. Und dieses Ensemble hat eine CD-Reihe veröffentlicht, die nach den Orten, wo die Live-Konzerte mitgeschnitten wurden, benannt ist. Und oder die einzelnen CDs sind nach den Orten benannt und die gehen eben mit der Mikrofonierung direkt an die Instrumente ran. Und das schafft so eine Intensität, das ist absolut spektakulär, ganz großartig.
Unbedingt bitte den Tipp dann nochmal für die Shownotes auch geben, dass man das werden wir in den Shownotes verlinken.
Ja. Können wir gerne machen, ja. Und jetzt war ich so begeistert, was war die erste Frage?
Ob es ein KI-Tool gibt.
Ach, das KI-Tool. Ja, also tatsächlich, ich bin ja Kölner und ich benutze relativ intensiv DeepL. Die sitzen ja in Köln und die sind aber tatsächlich gerade, haben sie bekannt gegeben, dass sie auf Amazon Web Services umsteigen, was ihre Server betrifft. Und das ist für mich tatsächlich ein Grund, jetzt zu überlegen, ob ich sie einfach aufgeben werde, weil ich glaube, dass wir einfach gucken müssen, dass wir den Konzernen, den Unternehmen zeigen, dass wir nicht akzeptieren, wenn sie uns den Amis ausliefern an der Stelle. Und ansonsten im Studiobetrieb natürlich, wir benutzen alle KI, aber nicht generative KI. Also zum Mischen, zum Samples aussuchen oder sowas. Also die Tools von iZotope, die waren aber schon heiß, bevor alle über KI geredet haben. So, ja, ganz klar. Und sonst, das war wirklich eine Ausnahme, dass ich jetzt mal mit ChatGPT rumprobiert habe neulich. Ich versuche eigentlich die Finger davon zu lassen. Und ich finde es auch gruselig, diese Erfahrung gemacht zu haben, wie sehr einen das reinzieht, obwohl man nur mal kurz ausprobieren wollte.
Ja, ich fand ganz spannend in einem Gespräch, ich weiß gar nicht mehr sagen, welche Folge das war, aber es ging auf jeden Fall, es war ein Musikpodcast auch, den ich gehört habe. Mhm. Und da sagte jemand auch, dass so dieses Versprechen von endlich muss ich nicht mehr selber komponieren, endlich macht das KI für mich, dass das einfach kein Problem löst, dass irgendjemand hat, der gerne komponiert.
Genau.
Das wird auch was anderes, als wenn man sagt, wenn ich jetzt sage, beim Drittmittelantrag den Text zu produzieren, von dem alle wissen, dass es ein reines Gebrauchsformat ist. Natürlich macht das auch keine KI für mich, aber es geht vielleicht damit KI tatsächlich manchmal schneller, als es sonst gegangen wäre. Aber das ist auch sagen ein ganz anderes Problem, was da gelöst wird, als dieses, wenn ich einen Roman schreiben würde, würde ich auch nicht sagen, ach, endlich muss ich meinen Roman nicht mehr selber schreiben, genau, sondern natürlich würde man selbst diesen Roman weiterschreiben wollen.
Dass du aber das mit den Förderanträgen und der Förderabrechnung, das ist tatsächlich noch so ein Ding. Also ich weiß, die Zeit läuft jetzt ab, aber wir hatten ja über die Institutionen vorhin gesprochen und über die Individuen, die die Förderanträge stellen. Und wo auch immer man in die Institutionen gerade reinhört, alle sind gequält davon, dass eigentlich ausnahmslos jeder Förderantrag, der reinkommt, inzwischen von ChatGPT formuliert wurde. Die sind alle gleich. Sea of Sameness. Ja? Das, die Sache ist aber, dass inzwischen ja die Dinger auch dann oft mit KI durchgesehen werden, also bewertet werden oder zumindest vorsortiert werden. Und da, ehrlich gesagt, wenn man vorher nicht verstanden hat, dass sich die Sinnfrage in diesem Fördersystem stellt, also in dieser Fördersystematik stellt, jetzt wäre das ein Hinweis, das vielleicht mal zu verstehen. Denn wenn es nur noch dann gut funktioniert, wenn es automatisiert wird, dann geht es ja offenbar nicht darum, dass ich sage, was ich wirklich will.
Absolut. Und also genau dieses Bild von, das gilt bei Förderanträgen, das gilt aber zunehmend ja auch bei anderen Korrespondenzen, ja, dass sozusagen ein Prompt in einen elaborierten Text übersetzt wird, der dann am anderen Ende aus dem elaborierten Text wieder in eine, sagen, kurze Zusammenfassung produziert wird. Ja. Das zeigt ja wirklich auch eine Form von Absurdität, die ja, grundsätzliche Fragen, ja, aufwirft. Meine, ja, letzte Frage an dich. Ja. Du bist mein erster Mensch, mit dem ich das ausprobiere. Ja. Ich versuche in diesem Jahr, möchte ich gerne als Abschlussfrage dich einladen, eine Frage zu stellen, von der du findest, sie wird zu selten gestellt. Wir müssen sie gar nicht mehr beantworten, aber was ist eine Frage, die dir ans Herz gewachsen ist oder die dir einfach auch spontan einfällt, von der du findest, sie sollte als Frage mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Ja, die habe ich vorhin schon gestellt. Und zwar, haben Sie schon mal nachgedacht über Musik von freilaufenden KomponistInnen in artgerechter Bodenhaltung?
Und die Frage geben wir jetzt allen Hörerinnen und Hörern des Podcasts zum Abschluss mit. Vielen Dank, lieber Matthias. Ich habe das Gefühl, es gibt doch Stunden Stoff zum Weitersprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Monaten, wenn die Entwicklung weiter sich fortgesetzt haben, im besten Fall ja auch Verbesserungen schon sichtbar werden, das Gespräch nochmal weiterführen können. Vielen Dank für heute.
Vielen Dank, Martin.
Das war die 111. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. In unserer nächsten Folge geht es weiter mit dem KI-Schwerpunkt. Dann wird erneut Hannes Tronsberg zu Gast sein, Gründer von Future Demand und jemand, der KI nicht einsetzt, um KünstlerInnen zu ersetzen, sondern um ihnen mehr Publikum zu verschaffen. Für heute alles Gute und bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.